Und wenn Sie dann im Internet nachsuchen, werden Sie Beispiele davon finden. Eines berichtet dann von einer jungen Mutter, so Ende 20, Anfang 30, die mit ihren Kindern im letzten Sommer dann im Freibad sind und es ist richtig warm, 30 Grad und die Kinder spielen draußen und die freuen sich am Wasser und die Mutter starrt die ganze Zeit traurig auf die Erde, weil sie sich nicht freuen kann, weil sie jetzt vor Augen hat, das ist die Klimaerwärmung und das bedeutet, dass bald alles den Bach abgeht. Und Menschen können auch da regelrecht in eine Sucht hineinkommen, diese Daten, insbesondere negative Daten, was die Umweltbelastung und insbesondere das Klima angeht, zu konsumieren und dadurch vollkommen fertig zu werden. Und diese Leute brauchen Behandlung, weil es dazu führen kann, dass sie ihren Beruf nicht mehr nachgehen können, dass sie keinerlei Freude mehr in ihrem Leben haben. Also dieses Klimadepression in erster Linie ist eben dieses psychische Phänomen. Natürlich ausgelöst durch ein Problem, was dahinter steht. Eben das Problem der Klimaerwärmung. Und wenn ich jetzt zu Ihnen heute Abend etwas über Klimaerwärmung spreche, dann tue ich das einerseits, wie gerade in der Vorstellung gesagt worden ist, meine Hauptberufstätigkeit ist ja, ich bin Theologe, theologischer Dozent. Also das heißt, ich unterrichte junge Leute in Theologie und helfe mit dabei, dass sie hinter ihrem Platz im Leben oder auch in ihrem Dienst in der Gemeinde finden. Allerdings ist es so, dass diese Beschäftigung mit ökologischen Themen mich schon mehr oder weniger mein Leben lang begleitet. Also, denn diese Frage der Klimaerwärmung oder der ökologischen Probleme ist ja nicht ein Problem, was erst seit gestern aufgetreten ist. Auch wenn manche gerade im Jahr 2019 ganz massiv darauf aufmerksam gemacht worden sind, sondern eine große Sensibilität, eine große Auseinandersetzung mit den Fragen, was passiert mit unserer Umwelt, die gibt es ja schon viel, viel früher. Also in der Zeit, als ich die Schulbank gedrückt habe, insbesondere so 70er Jahre, noch Anfang der 80er Jahre, und da war das so, das war ja auch ein Thema damals. Aber es gab andere Dinge. Also ich erinnere mich, wie ich jahrelang das praktisch umgesetzt hatte, Jute statt Plastik. Kennen Sie das noch? Die Älteren wahrscheinlich schon, nicht? Meine Eltern fanden das manchmal nervig, dass ich da immer mit so einem Jutebeutel rumgelaufen bin, nicht? Und sie fanden das ja gar nicht so schick aus. Und zugegeben, die sahen auch etwas nach Kartoffelsack aus, nicht? War ja auch so ähnlich. Und ja, und ich hatte mich damals schon intensiv mit Fragen der Ökologie beschäftigt, hatte da einen Großteil dieses dickleibigen Buches gelesen, damals herausgekommen, Global 2000 hieß das. Bericht des amerikanischen Präsidenten Carter, der hatte das in Auftrag gegeben. Und da all die Top-Wissenschaftler der damaligen Zeit in den USA hatten dann ausgerechnet auf rund 1500 Seiten, so umfangreich war das, glaube ich, also fast wie die Bibel, nicht? Und da standen da alle möglichen gesicherten Daten darin, wie unsere Zukunft auszusehen hat. Und eine Sache, wo man sich damals auch schon ganz bewusst dafür gewesen war, dass das Erdöl ausgehen wird. Die Prognosen in der Zeit waren, naja, also so spätestens um das Jahr 2000 herum oder kurz danach, dann ist mit Öl Schluss. Und dann müssen wir uns ja darauf einstellen, was passiert dann? Oder ich erinnere mich dann als Jugendlicher Berichte darüber gelesen zu haben, wie die Vergiftung des Wassers vonstatten geht. Vielleicht erinnern Sie sich noch, so ich erinnere mich daran, der damalige Bundesminister hier für auch Umweltfragen, Töpfer hieß der, dann war der irgendwann mal durch den Rhein geschwommen. Allerdings im Gummianzug. Nicht? Ich dachte, so großes Vertrauen hatte auf den sauberen Rhein jetzt auch nicht. Nicht? Aber das war dann publikumswirksam, um zu zeigen, seht ihr, wir haben das Wasser sauberer bekommen. Ich hatte gerade damals, war ich im Studium in Basel, als der große Unfall war in Schweizer Halle. 1986 war das. Vielleicht erinnern sich noch einige Skandalmeldungen. Ganz Europa zitterte mit, weil der gesamte Rhein vergiftet war. Es war ein Großbrand in einer Halle von Santos und da war alles vergiftet gewesen. Ich erinnere mich, ich war morgens aufgewacht und dann fuhren Polizeiwagen durch die Straßen und sagten, verlassen Sie Ihre Häuser nicht, machen Sie die Fenster zu, weil da eine Giftwolke über die Stadt Basel herüberzog von diesen Bränden. Und das natürlich auch, das war eine Sache, das mitzuerleben, sensibilisiert dann für Umweltfragen. Und die sind ja aus meiner Sicht auch durchaus relevant, denn wir leben ja in einer Welt und in dieser Welt ist unser Handeln, hat Auswirkungen auf unsere Umgebung und das sollten wir durchaus wahrnehmen. Und neben der persönlichen Auseinandersetzung, als Folge dieses Brandes von Schweizer Halle, dort wurde an der Universität Basel ein Studiengang für Ökologie eingerichtet. Und neben meinem Studium von Religionswissenschaft und Theologie habe ich dann dort auch noch Ökologie studiert und war dann in Basel der erste Absolvent dieses Kurses. Das war noch eine spannende Sache mitzubekommen, wie sich dieser Kurs so entwickelt hat und wie die Professoren da ihr Programm und so weiter dann entwickelt haben, weil mir auch damals durchaus die Frage schon gewesen war, das halte ich für relevant und für wichtig. Wie gehen wir als Menschen mit der Welt um, in der wir leben? Ich glaube auch ganz besonders, wir als Christen sollten eine Sensibilität dafür haben, weil wir darin ja nicht nur eine zufällige Entwicklung der Natur sehen, die kommt und geht, sondern wir sehen darin eine Schöpfung Gottes. Wir sehen Gott, der das kreiert hat, sich überlegt hat, aufeinander abgestimmt hat und der uns als Menschen da hineingesetzt hat, was doch auch bedeutet, dass wir dem eine besondere Würde zusprechen. Und auch eine Würde, die von Gott kommt und deshalb damit intensiver beschäftigen sollten und zumindest nicht einfach leichtfertig darauf setzen, die Natur, die Gott geschaffen hat, willkürlich zu zerstören. Und so habe ich dann im Laufe meines Lebens immer wieder miterlebt, wie dann verschiedene ökologische Fragen sehr stark in den Vordergrund gestellt worden sind. Manche zu Recht. Manche, wo man im Nachhinein den Eindruck hat, naja, also da wurde jetzt viel drüber geschrieben und diskutiert und im Nachhinein muss man vielleicht sogar sagen, da wurde etwas Panikmache betrieben. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an einige dieser ökologischen Wellen, in denen diskutiert worden ist. Die meisten, die heute Abend da sind, werden wahrscheinlich noch die Diskussion um die sterbenden Wälder kennen. Waldsterben. Es war 1, 2, 3 Jahre regelmäßig, jede Woche in den Medien. Es wurden immer dieselben Bilder gezeigt, insbesondere mit Vorliebe aus dem Industriegebiet Schlesiens. Weil da waren so richtig schön kaputte Bäume und die hat man fotografiert. Mit der Zeit fiel mir dann auf, das waren immer dieselben Bilder. Und dann dachte ich, oh, das ist jetzt aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Und damals waren Meldungen, 50, 60, 70% der deutschen Wälder sind geschädigt. Und in baldiger Zeit werden die alle absterben. Und die werden ersticken daran und so weiter und so weiter. Und so gab es verschiedene Dinge. Sie kennen das mit dem Wassersparen vielleicht und dann mit der Atomkraft und viele andere Dinge mehr. Eine der letzten Wellen war dann unter anderem ja auch das Bienensterben. Da wurde hochgerechnet, wenn die Bienen sterben, wir werden alle verhungern, weil ja eben die ganzen Fruchtbäume brauchen, die Bienen und so weiter und so weiter. Also wenn das jetzt passiert, dann wird die Welt untergehen. Und eine Sache, die gerade in dem letzten Jahr ganz besonders diskutiert worden ist, aber auch schon in den Jahren vorher, das ist dann die Frage der sogenannten Klimaerwärmung. Ich muss vielleicht kurz erklären, für diejenigen, die das nur aus den Medien kennen, aus den Kurzberichten, was sich denn eigentlich dahinter verbirgt. Also man hat seit einigen Jahrzehnten, ist man dazu übergegangen, das durchschnittliche Klima zu messen. Das ist eine viel kompliziertere Sache, als sich das anhört, weil Durchschnitt heißt ja, ich kann jetzt nicht einmal am Tag aufs Thermometer schauen und das dann zusammenrechnen, weil selbst in Deutschland ist das Klima ja vollkommen unterschiedlich. Und wenn ich jetzt ein Weltklima berechnen will, ist das noch viel komplizierter, dann zu sehen, was da tatsächlich an den einzelnen Orten gemessen wird und wie sich das verändert. Und deshalb gab es über Jahrzehnte hinweg auch keine große Einigkeit, wohin sich das Klima entwickelt. Beispielsweise in den frühen 80er Jahren, da war die große Angst vor einer neuen Eiszeit. Weil es nämlich Geologen gibt, die sagen, dass so etwa, naja, so alle 10.000 Jahre kommt dann auch mal eine kleine Eiszeit und dann auch wieder mal eine größere. Und jetzt sei es wieder dran, dass irgendeine neue Eiszeit käme. Und tatsächlich im Mittelalter, im Hochmittelalter gab es eine Warmzeit, und zwar eine Zeit, in der beispielsweise noch hier in dieser Region Trauben angebaut worden sind. In einer Region, in der in Grönland Menschen gewohnt haben und ebenfalls, daher kam ja die Bezeichnung Grünland. Nicht? Die sind da rübergefahren, auch nach Nordamerika, und da war das alles relativ eisfrei und noch viel wärmer, als es heute der Fall ist. Deshalb dann Vegetation und all sowas hat sich ganz grundsätzlich da verändert. Und jetzt erwartete man in dieser Zeit eine neue Eiszeit. Allerdings, das war einige Jahre lang und später setzte sich die Erkenntnis durch, dass das zwar wieder einmal dran wäre, dass aber durch die starken Emissionen von sogenannten Treibhausgasen diese Eiszeit wohl nicht stattfinden wird, sondern stattdessen eher eine zusätzliche Erwärmung der Atmosphäre zu erwarten sei. Und zwischenzeitlich nach vielen Messungen kann man das wahrscheinlich auch relativ stark bestätigen. Also ich rede jetzt häufig von wahrscheinlich, weil alle diese Aussagen sind nicht so 100% eindeutig, aber ziemlich eindeutig. Also wer dann heutzutage sagt, es gebe gar keine Klimaerwärmung, da muss man sagen, die überwiegende Zahl von Daten sprechen eher dafür, sie gibt es. Nach der überwiegenden Meinung der Meteorologen, die das erforschen, etwa in den letzten 150 bis 200 Jahren, also man rechnet meistens seit dem Jahr 1800, sind das zwischen 0,8 und 1 Grad Erwärmung. Jetzt merken Sie schon, dass das, was man so im Gefühl hat, war der letzte Sommer warm, war er nicht warm, war es mal sichtlich heiß oder nicht, dass das sehr schnell täuschen kann. Weil über 200 Jahre 1 Grad Erwärmung ist für den Menschen rein subjektiv kaum spürbar. Das geht unter, denn nur wenn man stark sensibilisiert wird, dann hat man den Eindruck, oh, jetzt war es aber mal ordentlich warm. Oder mir geht es auch so, dass ich denke, oh, wann war denn mal wieder ein Weihnachten, wo Schnee lag? Aber da merken wir, das sind noch ganz andere Prozesse, die da ablaufen. Diese durchschnittliche weltweite Temperatur, die ist in den Größenordnungen. Und das, was man ja auch sagt, dass man mit den Bemühungen der Einschränkung der Klimagase die Klimaerwärmung bis zum Jahr 2100 auf etwa 2 Grad begrenzen will. Also das heißt, das eine Grad, so haben wir schon, noch 1 Grad dazu, vielleicht auch 1,5 Grad dazu, wenn sich da nichts ändert. Also um diese Größenordnung geht es. Es geht jetzt nicht darum, dass wir dann plötzlich 10 Grad, 20 Grad oder so etwas dazu setztlich hätten. Also das ist die Größenordnung. Die scheint nach den Computermodellen der Wetterentwicklung durchaus realistisch. Und wahrscheinlich wären viele Deutsche nur aufgrund dieser Daten geneigt zu sagen, ja, lass die Klimaerwärmung kommen. Also mir würde es ja manchmal so gehen, ne? Weil auch bei uns in der Gegend gibt es im Sommer viel Regen, wenig Sonnenschein, also rein subjektiv gesehen hätte ich dafür 1 Grad wärmer nichts dagegen. Ich würde auch weniger Erdöl brauchen, wenn ich dann heize oder Auto fahre oder sonst irgendwie etwas, würde ja auch angenehm sein. Man braucht nicht mehr so viel Streuen auf der Straße, weniger Unfälle. Es gibt auch genaue Berechnungen, wie viele Menschen würden bei einer Klimaerwärmung weniger den Kältetod sterben. Und für Europa wäre es ein Gewinn. Also in Europa, wo wir leben, wäre am Ende weniger Menschen würden durch die Klimaerwärmung sterben, was jetzt die Wärme angeht. Weil wir haben jedes Jahr viele Menschen, die sterben im Winter, wenn es zu kalt ist, weil sie obdachlos sind und draußen sind. Wäre das Klima wärmer, würden zwar ein paar Leute mehr sterben bei den Hitzewellen, aber es würden viel weniger sterben im Winter. Man muss jetzt ja dagegen rechnen, nicht immer dabei. Allerdings ist es so, dass das Hauptproblem ist nicht unbedingt die wärmere Luft, sondern das Hauptproblem ist das, was sich dadurch ergibt. Was ergibt sich? Zum Beispiel werden Sie überall nachlesen können, dadurch schmilzt das Eis in den Polarzonen ab, auf den Gletschern ab. Und das ist auch tatsächlich so, das kann man beobachten. Das Eis geht zurück, zum Beispiel auch auf Grönland, bei vielen der Gletscher. Und durch das Wasser, was da abtaut, das sind ja so große Quadratkilometer von Eis, riesendickes Eis, was da ab ist, durch das Abschmelzen davon steigt der Meeresspiegel. Er steigt nicht so, dass man das jedes Jahr sehen kann, aber man geht davon aus, wenn es jetzt wirklich so katastrophal kommt, wie man sich das vorstellt, also dass das Klima weiter steigt, so bis auf etwa 2,5 Grad zusätzlich, dann könnte der Meeresspiegel bis etwa 1 Meter oder 1,20 Meter ansteigen. Und das hätte zahlreiche Auswirkungen. Es hätte Auswirkungen, dass Pazifikinseln, die eben nur knapp über dem Meeresspiegel sind, untergehen werden. Die Niederländer hätten Probleme, weil ja vieles ihrer Länder auch unterhalb des Meeresspiegels ist. Und selbst hier an der Nordseeküste müsste man zumindest die Deiche alle erhöhen, weil sonst wären auch manche niedrig gelegene Gebiete in Gefahr. Weil wenn dann noch eine Sturmflut kommt, wären die jetzt plötzlich auch noch mal zusätzlich 1 Meter bis 1,20 Meter höher. Das macht ja durchaus da auch etwas aus. Dazu soll es auch dazu, wird es dazu beitragen, dass manche Fische, die eher die Kälte lieben, dass die dort verdrängt werden. Manche haben Angst, dass sich der Golfstrom verändern könnte, weil es da ja einen regelrechten Zyklus gibt, wie das warme und das kalte Wasser von der Karibik dann eben über die Nordsee getragen wird. Und wir gerade in Europa ja sehr stark vom Golfstrom profitieren, der uns sehr viel, und zwar immense Mengen an Wärme hierher bringt, weshalb unsere Winter relativ mild sind. Also wie das eigentlich wäre, das merkt man, wenn man in Russland wäre, Kontinentalklima. Da merkt man viel kältere Winter, noch wärmere Sommer. Wir sind in Europa bis hierhin sehr stark aufgewärmt durch den Golfstrom. Und dann sagen manche ja, dieser Golfstrom könnte sich verändern oder sogar zum Erliegen kommen. Dann würde die Klimaerwärmung dazu beitragen, dass es bei uns kälter wird. Also wir merken, oh, die Sache wird ja kompliziert, nicht? Weltklima steigt, aber bei uns wird es plötzlich kälter. Ja, wenn man es genau anschaut, ist die Sache eben durchaus etwas komplexer. In manchen Gegenden der Welt würde es so heiß werden, dass man eben schlechter Landwirtschaft betreiben kann. Allerdings, wenn man die Klimamodelle anschaut, in anderen Gegenden der Welt würde mehr Regen fallen. Was ja auch klar ist. Ist die Luft wärmer, dann steigt von den Ozeanen mehr Wasserdampf auf, bilden sich mehr Wolken, also fällt woanders auch mehr Regen. Zum Beispiel haben Archäologen festgestellt, dass große Teile der Sahara in früheren Jahrtausenden fruchtbar waren. Dort Menschen lebten, Äcker anbauten, Palmen wuchsen überall, da wo jetzt nur Wüste ist. Und Klimamodelle sagen auch, wenn es eine Klimaerwärmung gibt, dann werden große Teile der Sahara fruchtbar werden, weil es dann da mehr regnet, weil eben dann vom Atlantischen Ozean dort mehr Wasser abregnet. Und also auch da, wenn man sagt, Klimaerwärmung bedeutet, dass nicht überall wird es öde, sondern es gibt gewisse Gebiete, wo es dann auch positive Auswirkungen hat, lokal gesehen. Oder beispielsweise in weiten Teilen Kanadas oder Sibiriens, wo Tausende von Quadratkilometern landwirtschaftlich schwer nutzbar sind, weil die Vegetationsphase zu gering ist, würde durch eine Klimaerwärmung Tausende von Quadratkilometern plötzlich landwirtschaftlich nutzbar sein für Zuckerrüben, Weizenanbau und so weiter und so weiter. Also auch das ist, dass es gibt Regionen, die davon profitieren werden, weil es eben dort landwirtschaftliche größere Nutzen gibt. Und es gibt Regionen, die darunter leiden werden, weil es weniger Wasser dort gibt, weil möglicherweise, was man berechnet, stärkere Extremwetterphasen kommen können. Also extremere Hitze, extremere Niederschläge und so. Also dass darunter Leute leiden. Folgen davon werden auch sein, wenn es wärmer wird. Wir spüren das nicht so stark, aber zum Beispiel Pflanzen und durch die Pflanzen auch die Tiere. Dass also an bestimmten Orten, wie zum Beispiel auch bei uns, gerade die Fichtenwälder sehr darunter leiden, weil die eine deutliche Temperaturanhebung so nicht vertragen würden, eingehen würden. Wenn das jetzt über Jahrtausende wäre, dann würden die langsam immer weiter Richtung Norden ziehen. Aber wenn das relativ schnell geht, wie in 100 Jahren, dann würden einfach viele Bäume eingehen. Das wäre die Folge. Wir müssten halt mehr Laubwälder anpflanzen oder die würden sich automatisch aussamen, da wo eben dann die Fichtenwälder absterben. Und mit den Fichtenwäldern sind natürlich wiederum andere Tiere, die davon leben, dessen Lebensraum das ist, die ebenfalls verschoben werden würden. Also Auswirkungen, insbesondere steigender Meeresspiegel, große Wetterveränderungen regional, an manchen kälter, an manchen wärmer, mehr Extremwetter. Und dann berechnet die UNO, dass es dadurch auch große Flüchtlingsströme geben wird. Das sind also Leute, meinetwegen wie in Bangladesch, alles sehr niedrig, wenig Geld, kein Geld für große Deiche. Dass dann viel, viel Gebiet übersprüht wird, gerade in Küstennähe, bei Küstenorten, und dass dann wahrscheinlich Hunderte von Millionen von Flüchtlingen unterwegs sind, irgendwo anders unterzukommen. Und das ist durchaus realistisch. Man hatte Erfahrungen der Vergangenheit mit großen Dürrenperioden, jetzt war im Herbst ja riesige Heuschreckenschwärme zum Beispiel in Ostafrika, nicht in Kenia und anderen Gebieten dort. Und man weiß, wenn Leute natürlich Hunger haben, dann verlassen sie das Land und ziehen irgendwo anders hin, um dort dann essen zu finden und zu bekommen. Also das heißt direkte Auswirkungen, ökologische von der Wärme, vom Wetter, indirekte, was die Ernährung angeht oder was die Tierwelt angeht, die Pflanzenwelt angeht und noch indirektere, was möglicherweise zu großen Flüchtlingsströmen führen wird oder auch zu Kriegen lokal, wenn man zu wenig zu essen oder zu trinken hat, dann gibt es natürlich auch viel mehr Krieg an den einzelnen Orten, weil man die knappen Ressourcen dann untereinander aufteilen will. Und diese Dinge scheinen mit relativ großer Wahrscheinlichkeit auch so zu passieren, also dass eben die Klimaerwärmung diese Auswirkungen hat. Und das hat ja insbesondere im letzten Jahr viele, ganz besonders junge Menschen, dazu gebracht, darauf aufmerksam zu machen und zu fordern, man muss stärker hier etwas verändern, stärker eingreifen, damit sich das verändert. Also vielleicht noch ganz kurze Erklärung, wie ist das mit der Klimaerwärmung? Also alle die Wärme, die wir hier haben, kommt ja von der Sonne. Und dann ein großer Teil des Sonnenlichts wird schon von der Stratosphäre reflektiert, bleibt im Weltall. Ein Teil kommt auf die Erde und da wird dann Photosynthese gemacht bei den Pflanzen, die Steine werden aufgewärmt. Ein großer Teil dieser Wärme wird wieder vom Boden reflektiert durch die Atmosphäre hindurch ins Weltall. Und jetzt gibt es bestimmte Partikel in der Luft und die fangen diese Strahlung wieder auf und setzen sie in Wärme um. Und das ist die Klimaerwärmung. Also wir müssen uns vorstellen, jetzt fällt Lichtstrahl auf die Erde, wird reflektiert, würde ins Weltall gehen. Jetzt trifft er aber auf so ein CO2-Molekül und dann geht er nicht ins Weltall, der Strahl, sondern wärmt das CO2-Molekül auf, also den Kohlenstoff, der da drin ist. Und wenn der aufgewärmt ist, dann wärmt er die Luft auf, die ringsherum ist. Das ist allerdings nicht nur das CO2, noch viel stärker, das ist das Wasserdampf. Wasserdampf ist doch viel stärker ein Klimagas als das CO2 ist oder Methan oder so etwas. Also es gibt verschiedene Gase, die dazu beitragen, dass es sich aufwärmt. Nun ist die Frage, wie gehen wir damit um? In der Gesellschaft des letzten Jahres war es so, dass dann viele Leute dieses Phänomen der Klimaerwärmung auch benutzen für ihre eigenen politischen und weltanschaulichen Ansichten. Und da wird die ganze Sache natürlich ein bisschen problematischer. An manchen Stellen hat den einen oder anderen vielleicht auch dann die Frage ergriffen, wie glaubwürdig sind die Dinge, die präsentiert werden. Und einige der maßgeblichen Vertreter haben nicht unbedingt zur höheren Glaubwürdigkeit beigetragen. Zum Beispiel gab es dort ein größeres Projekt, eines Schiffes Aventur heißt das. Und da wurde auch angeboten, man könne da Geld investieren und so weiter, weil klimaneutrale Seefahrt. Und das ist dann eben so ein Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert und der holt dann insbesondere Rum aus Jamaika. Und da wurde dann gesagt, jetzt kann man den auch kaufen, nicht? Jede Flasche Rum, dann so ungefähr 75 Euro, weil das Ganze natürlich teuer ist, weil man das ja alles per Hand machen muss. Also da wird dann auch, gibt es Filme dann im Internet, wo sie dann von Jamaika so die Fässer dann auf kleine Boote rollen und dann zum Schiff schippern und dann hochziehen und reinmachen und so. Und da wurde das gesagt, ja, das ist die Zukunft klimaneutraler Transport. Allerdings hat sich das nicht nur ansatzweise durchgesetzt, weil die Sachen halt auch sehr, sehr teuer werden. Das heißt, die meisten können sich das dann gar nicht mehr leisten, diesen Transport. Darüber hinaus, das, was dann nach intensiveren Recherchen einiger Journalisten herausgekommen ist, ist, die ganze Sache ist gar nicht so klimaneutral, wie sie nach außen verkauft wird. Also erstmal wurde dann festgestellt, dass ungefähr 5000 Tonnen von Diesel trotzdem verbraucht werden für die Fahrt, weil man einen Generator hat. Wenn Flaute ist, dann fährt das mit Diesel das Schiff und so weiter und so weiter. Kann man sagen, okay, lebt man ja noch mit. Nach noch mehr Recherchen ist herausgekommen, dieses ganze Projekt funktioniert nur, weil freiwillige Matrosen sich melden aus Deutschland insbesondere. Diese freiwilligen Matrosen wollen aber nicht ein ganzes Jahr unterwegs sein, sondern das sind gut verdienende Mittelstandsbürger, die was für die ökologische Gesundheit tun wollen. Also fliegen sie mit dem Flugzeug in die Karibik, um 3 Wochen mit dem Schiff umherzufahren, dann fliegen sie wieder zurück nach Deutschland. Das heißt, dass dann insgesamt die CO2-Bilanz dieses Rums ist viel, viel mehr, als wenn das von einem großen Frachtenschiff transportiert werden würde. Und solche Sachen sind natürlich nicht unbedingt wirklich hilfreich für die Glaubwürdigkeit eines solchen Anliegens. Oder vielleicht haben Sie es auch gelesen, da ist ja Greta Thunberg nach Amerika gefahren, ist dann mit einer Hochseejacht dann rübergebracht worden von einem deutschen Segler aus Hamburg, einem Profisegler, und um dann eben keine CO2 wegen dem Flug und so weiter zu emittieren. Und dann aber auch fiel es ein paar Journalisten auf, ja, irgendwie ist das doch ein bisschen seltsam. Da fährt sie also herüber mit dem Schiff. Und dann sind aber einige der Besatzungsmitglieder, weil die nicht zurückfahren wollen, fliegen sie mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland. Und von Deutschland fliegt eine Crew nach Amerika, die das Schiff wieder zurückbringt. Am Ende sind dann 5 Leute mit dem Flugzeug geflogen, damit Greta Thunberg ohne Flugzeug nach Amerika kommen konnte. Und da merkt man natürlich auch, das ist irgendwie kratzt an der Glaubwürdigkeit der Vertreter. Und ich rede jetzt nur für Sachen, die sind ganz objektiv. Das ist keine Verschwörungstheorie oder sonst was, sondern das ist ganz offensichtlich, geben auch all die Betreffenden zu. Nebenher der Sponsor, der das Schifffahrt bezahlt hatte, ist jemand, der sein Geld verdient für Helikopterflüge in Monaco. Und zwar Helikopterflüge für besonders Reiche, die Staus überfliegen wollen. wo man dann auch wieder sagt, also das wäre ja etwas, was man viel eher einsparen kann, weil es nicht lebensnotwendig ist, sondern bloß einen, der ein paar Minuten einsparen will, dann irgendwo transportiert. Das ist der, der das Geld gegeben hat für diese Überfahrt. Wo ich dann auch sagen würde, naja, für mich ist die Glaubwürdigkeit da schon ein bisschen fragwürdig, wenn man das so inszeniert, als ich mache das jetzt klimaneutral. Und wenn man genau hinschaut, ist das nicht wirklich so. Oder vielleicht haben Sie auch gelesen, in Leipzig, Demonstration Fridays for Future, und dann ist hinterher herausgekommen, dass einige der Demonstranten, besonders diejenigen, die sehr auffällig waren, mit schwarzer Kleidung, Maske und so weiter, die waren dafür bezahlt worden. Es waren bezahlte Schauspieler, 50 Euro pro Nase, damit sie dort auftreten, vor den Medien fotografiert werden, damit es am nächsten Tag in den Medien ist. Auch da würde ich sagen, das ist für mich ein ziemliches Problem von Glaubwürdigkeit, weil ich erwarte, dass jemand, der das tut, es aus Überzeugung tut und nicht, weil er bezahlt wird dafür. Ich erwarte, wenn jemand vorgibt, ich bin klimaneutral, dass dann die ganze Aktion klimaneutral ist und nicht nur so ein kleines bisschen, was ich als Ausschnitt daraus nehme. Vielleicht wird Ihnen auch aufgefallen sein, in dem letzten Jahr wurde ganz stark propagiert, dass wir uns Elektroautos anschaffen sollen als Lösung des Umweltproblems, also der Klimaerwärmung. Und ich bin durchaus dafür. Ich würde sagen, warum nicht? Kann man sich das überlegen, sich damit auseinandersetzen? Ich habe mir das auch gleich angeschaut, habe dann festgestellt, oh, die sind für meinen Geldbeutel alle ein bisschen zu teuer. Also ich muss dann noch ein paar Jahre warten, bis die dann so Secondhand zu kaufen sind. Und dann vielleicht, aber dann habe ich das Pech, dann sind die Batterien alle ausgelutscht, dann geht es auch nicht mehr, weil die Batterien ja maximal so, naja, wahrscheinlich je nach Leistung, nach Fahrleistung, aber dann sind sie mindestens spätestens nach 10 Jahren am Ende. Und dann habe ich mir mehrere Sachen durchgelesen von Anbietern und von Untersuchungen dazu. Und dann bin ich auf Daten gestoßen, wo ich denke, also das ist jetzt auch irgendwie nicht die Lösung. Zum Beispiel wurde darauf hingewiesen, dass der Lithiumabbau in Südamerika, wo es insbesondere abgebaut wird, zu einer ökologischen Katastrophe führt. Und zwar der Grundwasserspiegel ist abgesunken. Die Bauern dort verhungern, weil sie kein Wasser mehr haben. Es gibt Staub von Lithium. Zahlreiche Leute werden krank durch den Abbau, schon bisher. Wenn der Lithiumabbau weitergeht, dann protestieren die Leute vor Ort, dann geht ihre ganze Heimat dabei kaputt. Sie können das nachlesen. Es gibt ausführliche Untersuchungen darüber, dass allein die Produktion der Batterie wesentlich umweltschädlicher ist als der Produktion eines Verbrennerautos, und zwar generell mit allem drum und dran. Bisher weiß man auch noch nicht ganz genau, was man mit der Batterie einmal später macht, wenn man die dann zu Tausenden plötzlich entsorgen soll. Ich sprach in der letzten Woche mit jemandem, der arbeitet bei den Stadtwerken, und die sagen, ja, hoffentlich kommt das noch nicht so bald, weil unsere ganzen Elektroleitungen sind gar nicht darauf ausgerichtet. Wenn ein ganzer Straßenzug, 100 Leute, wollen am Abend ihr Auto aufladen und die wollen jetzt in 2 Stunden, was weiß ich, 50 Kilowatt da reinhauen, dann würden reihenweise überall die Sicherungen rausfliegen, weil das die normalen Leitungen gar nicht hergeben. Dann überlegen Sie mal, wie viel Sie im Haus verbrauchen, wenn die Waschmaschine läuft, vielleicht 1 Kilowatt. Ja, und dann ist der Backofen nochmal 1 Kilowatt. Aber das heißt, wenn jeder Haushalt jetzt statt 1 oder 2 oder 3 Kilowatt, dass ich 50 Kilowatt da rausziehen will, das ist eine richtig große Herausforderung, wo wir merken, auch da ist noch einiges sehr, sehr offen. Die Umweltbilanz, da habe ich ausführlich da was verschiedene Studien verglichen miteinander, kommt dazu, dass wenn man mit seinem Benziner in der ganzen Lebensleitung seines Benziners vielleicht 70.000, 80.000 Kilometer fährt, dann ist der Benziner bisher momentan umweltfreundlicher als das Elektroauto. Und zwar, man muss jetzt alles einrechnen, Produktionskosten, Entsorgungskosten, Stromproduktion, wodurch wird der Strom produziert und so weiter und so weiter und so weiter. Und da denke ich mir auch, nicht, dass die Sache falsch ist. Ja, wir müssen uns überlegen, wie gehen wir sorgsam mit der Umwelt um? Was können wir angesichts der Erwärmung tun? Aber wir sollten auch da keine Scheuklappen haben, sondern alle Fakten möglichst im Blick haben und die miteinander vergleichen, um nicht zu schnell einfach nur in eine Richtung zu laufen und dann nach 1, 2, 3 oder 10 Jahren zu merken, oh, das war die falsche Richtung. Wir haben uns ein größeres Problem eingehandelt, als eigentlich dadurch passieren sollte. Ich möchte Sie daran erinnern, ich kann Ihnen das sogar zeigen, ich habe noch Bücher aus der Zeit, in den 70er Jahren war es so, dass man meinte, die große Lösung für die ökologischen Probleme der Kohlekraftwerke sind die Atomkraftwerke. Damals war die Perspektive, die Atomkraft massenhaft auszuweiten. Es gab sogar die Perspektive, dass man lokal, so in Wohnorten, so Block-Atomkraftwerke macht, die gleichzeitig Wärmeenergie geben, Stromenergie geben, super. Weil der hat keine Emissionen, nicht mehr die schwarze Luft, nicht, die dann durch die Kohlekraftwerke kommt, können wir uns heute ja nicht vorstellen. Aber dann merken wir, es gab auch in der Vergangenheit schon mal große Antworten. Man meinte, große Antworten zu haben. Und im Abstand von einigen Jahrzehnten merkte man, diese großen Antworten haben ganz neue Probleme, die man scheinbar damals noch gar nicht im Blick gehabt hat. Oder zumindest nicht im großen Ganzen im Blick gehabt hat. Darüber hinaus sollten wir auch sehen, die Sparbemühungen, die wir in Deutschland anstrengen können, auch dazu gibt es ausführliche Berechnungen, die werden die Klimaerwärmung nicht verändern, müssen wir realistisch sein. Und zwar warum? Weil selbst wenn wir kein zusätzliches CO2 ausstoßen oder selbst wenn wir unser ganzes CO2 einsparen würden, alle Fabriken werden lahmgelegt, alle Heizungen werden abgestellt, selbst dann wird das die Klimaerwärmung nicht aufzuhalten sein. Warum? Weil allein die Wachstumsraten in Asien sind viel größer als unsere gesamte Industrieproduktion. Ungefähr das, was im Wachstum in China in 5 Jahren ist, umfasst das, was wir als gesamte CO2-Ausstoß in Deutschland haben. Also das bedeutet, wenn die Länder, die sehr stark boomen, wo es einen riesigen Zuwachs von Energieverbrauch gibt, wenn da nicht Lösungen gefunden werden in Deutschland, okay, jeder soll seinen Beitrag geben, aber manchmal wird der Eindruck erweckt, wir in Deutschland haben die Signalfunktion, wir in Deutschland sind die, auf die es ankommt. Und da muss man sagen, das stimmt so objektiv gesehen nicht, wenn man zusammenrechnet, wo wie viel CO2 emittiert wird und so weiter. Und jetzt den Ländern der dritten Welt zu sagen, wir haben jetzt fleißig die Umwelt zerstört, jetzt müsst ihr sparen, kommt auch nicht gut an in den Ländern. Nicht? Manche deutsche Umweltpolitiker sind so, nicht? Die sagen, also hier, ihr Urwald, den dürft ihr aber jetzt nicht mehr fällen. Wir wollen zwar eure Felder für Energieproduktion von Ökosprit, dadurch habt ihr nichts mehr zu essen, aber neue Felder anstellen dürft ihr auch nicht. So läuft das momentan in Südamerika. Es gibt ja Biosprit, nicht, der hergestellt ist. Wir wissen, woher Biosprit kommt, von Energiepflanzen. Und diese Energiepflanzen werden genau da angebaut, wo die Leute früher ihren Mais zum Essen angebaut haben. Was passiert in vereinten Teilen Südamerikas? Die Preise für Nahrungsmittel steigen immens und viele Leute können sich das nicht mehr leisten, damit wir Biosprit haben. Da müssen wir sagen, oh, das ist jetzt auch irgendwie nicht die Lösung der Sache. Zumal, wenn wir den Leuten noch Vorschriften machen, wie sie jetzt mit ihrem Urwald umzugehen haben. Also sie sollen für uns den Biosprit anbauen, möglichst nichts mehr essen und den Urwald auch stehen lassen. Ja, und da merken wir, und das geht nicht so einfach, da kommt viel europäische Ignoranz von diesem Besserwissersein. Wir wollen allen vorschreiben, wie sie jetzt ökologisch zu handeln haben. Wir haben viel Energie verbraucht, aber bitte sehr die Inder, wenn die jetzt mal ein Auto haben wollen, nee, das geht aber nicht, das ist zu viel. Ja, wie will man das vermitteln? Wie will man vermitteln, damit wir gut Auto fahren können, dürfen die Inder nicht? Ja, denn wir müssen mal sehen, in Indien allein 1,3 Milliarden Menschen, in Deutschland haben wir 80 Millionen. Das heißt, das sind dann mal locker 15, 16, 17 Mal so viel, allein in einem Land, was stark boomt und die Leute freuen sich. Ich war in Indien, die Leute freuen sich, dass sie ein bisschen mehr Luxus haben, noch weit von uns entfernt. Was aber bedeutet, dass Massen an Energie verbraucht wird, wenn plötzlich jeder allein nur einen Kühlschrank haben will, einen Staubsauger haben will. Wenn jemand zu Hause nicht nur als, ich habe bei einer Familie des Pastors übernachtet, die sind zu fünft in einem Zimmer Wohnung. Und jetzt wollen die 2 oder 3 Zimmer haben. Ist das böse? Dürfen wir denen das verbieten, damit unser CO2 eingespart wird? Und da denke ich noch, oh, das ist auch problematisch. Wenn wir in einem Luxus leben und wollen, damit die Ökologie besser funktioniert, dass andere irgendwo einsparen sollen oder dass wir unseren Strom halt aus dem Ausland beziehen, weil wenn das eben aus dem Atomkraftwerk aus Weißrussland kommt, ja, dann ist es ja neutral, aber wenn es dann bei uns produziert wird, dann halt nicht. Also hier braucht es in dieser Diskussion auch mehr Ehrlichkeit. Mehr durchaus klare Antworten, die auch deutlich sein, wenn du das machst, ist das die Auswirkung, wenn du das machst, ist das die Auswirkung, wenn du das machst, ist das andere die Auswirkung. Also ich glaube, wir sollten das ernst nehmen. Allerdings, wir sollten uns genauso dafür hüten, uns irgendwo in Panik treiben zu lassen, weil Panik war bisher im politischen Leben nie eine gute Lösung. Panik hat immer dazu geführt, dass man schnell Entscheidungen getroffen hat, weil man nicht die ganzen Konsequenzen bedacht hat und hinterher bei einem Ergebnis war, was man gar nicht wollte. Und dafür lassen sich zahlreiche Beispiele anführen. Ich glaube, es ist wichtig, darüber sich Gedanken zu machen und Veränderungen anzustreben, auch zu sehen, wie wir verantwortungsvoll mit der Natur umgehen und das heißt auch versuchen, mit dem Klima umzugehen. Beispielsweise würde es aber auch heißen, dass wir darüber nachdenken müssen, wenn die Klimaerwärmung kommt und die meisten Meteorologen sagen heute, egal wie viel wir sparen, vielleicht werden wir es ein bisschen niedriger machen, 0,5 Grad niedriger, vielleicht, aber die Klimaerwärmung wird kommen, weil selbst wenn es heute auf Null ist, wird die Klimaerwärmung weitergehen. Und dann ist doch auch die Frage, ob man nicht vielleicht ein paar Milliarden investieren sollte zur Vorbereitung auf den Klimawandel, statt zur Verhinderung des Klimawandels. Vielleicht dann zu sagen, ja, dann in Gebieten, wo es mehr Regen gibt, sollte man große Rückstaubecken machen, dass dann, wenn mehr Regen da ist, dann eben das auch mehr landwirtschaftlich genutzt werden kann. Vielleicht neue Aufforstungsprogramme, wenn wir sagen, dass die Fichtenwälder nicht mehr so gut halten, dann brauchen wir eben mehr Laubwälder oder so etwas. Oder zu sagen, wenn die Klimaerwärmung kommt und eben das Meer höher wird, dann möglicherweise müssen wir jetzt schon anfangen, daran zu arbeiten, die Deiche zu erhöhen, damit wir dann eben geschützt sind, ohne zu träumen, dass wir etwas verhindern, was nach Auskunft der Meteorologen gar nicht verhinderbar ist. Also ich bin ja nicht dafür, dass wir sagen, wir leben einfach weiter. Aber parallel zumindest zu denken, nicht nur wir machen irgendwelche Beschlüsse und dann ist Ende aus, alles ist besser, sondern dass wir dann vor Augen haben, wir sehen die verschiedenen Optionen, die uns vor Augen stehen. Und hier möchte ich dann auch noch auf ein paar Punkte zu sprechen kommen, die wir ja biblisch dazu beizutragen haben. Ich habe ja anfänglich schon gesagt, ich glaube, dass wir als Christen eine besondere Verantwortung tragen, weil wir auf etwas aufmerksam machen können, was kein anderer Mensch tun kann, nämlich, dass diese Natur ist nicht nur ein Ergebnis zufälliger Entwicklung, sondern sie ist eine Schöpfung Gottes und daher hat sie ihre ganz besondere Würde von Gott bekommen. Wir sehen auch als Christen, dass diese Welt nicht nur Schöpfung Gottes ist, sondern sie ist ihr Eigentum Gottes. Wir sind lediglich diejenigen, die als Verwalter eingesetzt sind, als kurzzeitige Nutznießer, was doch auch bedeutet, dass wir diese Welt nicht einfach zerstören sollten. Dasselbe werden wir wahrscheinlich auch nicht tun, wenn wir irgendwo zum Urlaub eingeladen sind. Stellen Sie sich vor, Sie sind zum Urlaub eingeladen, jemand überlässt Ihnen die eigene Wohnung. Ich vermute, Sie würden die auch nicht kaputt machen und dann so zurückgeben, sondern ordentlich pflegen. Und so ähnlich ist es hier auch mit der Welt. Gott hat uns diese Welt anvertraut, wir dürfen sie nutzen. Wenn Sie sehen, 1. Mose Kapitel 2, da steht, und Gott setzte den Menschen in den Garten Eden, auf dass er ihn bebaue und bewahre. Also es war den Menschen durchaus die Kompetenz gegeben, die Umwelt zu verändern. Manche Menschen haben heute auch den Eindruck, wir sollten die Umwelt Natur belassen lassen. Allerdings, wer das fordert, denkt die Sache nicht zu Ende, denn naturbelassen wäre in Deutschland natürlich, wir wohnen alle in Höhlen. Denn in der Natur gibt es keine Häuser, auch keine Kanalisation. Übrigens in Deutschland auch keine Felder, denn wenn Sie das alles der Natur überlassen, Deutschland war, bevor Menschen sich hier ansiedelten, alles Wald. Denn wenn Sie das nicht mehr wieder fällen, der Wald dreht sich aus, das ist Waldgebiet. Übrigens, was da auch wichtig zu wissen ist, heute haben wir so viel Wald, wie die Menschen nicht mehr im Mittelalter hatten. Also manche Leute denken ja, es muss immer schlimmer sein, aber zum Beispiel Wald gibt es heute deutlich mehr als im Mittelalter, weil man viel mehr Fläche brauchte, um die Leute zu ernähren. Selbst das Ökogemüse ist ja schon jahrtausendelang durch Züchtung verändert worden. Das ist natürlich nicht das Gemüse, wie es ursprünglich mal gewesen war, sondern das aus menschlicher Sicht optimiert worden ist, damit eben mehr Ertrag dabei herauskommt. Also auch kein Mensch will wirklich und kann wirklich wollen, dass wir zu einem Urzustand zurückkehren, wie er, was weiß ich, vor 2.000, 3.000, 4.000 Jahren gewesen war. Also deshalb müssen wir ehrlich sagen, natürlich verändern wir die Natur, ist auch nicht schlimm, Gott erlaubt es sogar, aber er ist weiter der Eigentümer. In dem Psalm wird ganz häufig gesagt, und Gott gehören die Berge, und Gott gehören die Felder, und Gott gehören die Tiere, und genau das sollten wir so berücksichtigen. Wir sollten auch berücksichtigen, dass der Mensch, der als Christ das erkennt, anders mit der Natur und den Tieren umgeht. In den Sprüchen haben wir mehrfach, etwas verkürzt in meiner Sicht, wenn der Bauer fromm ist, dann merkt es das Vieh im Stall. Gibt es mehrere Aussagen in den Sprüchen. Weil wenn einer fromm ist, dann sieht er das Tier nicht nur als Maschine, die er ausnutzt, sondern als etwas, was dem Gott eine eigene Würde gegeben hat und wir deshalb auch ordentlich damit umgehen. Also einfach Reittiere aus Spaß zu töten oder sehr schlecht zu behandeln, ist im Alten Testament verboten. Vielleicht erinnern Sie sich daran, beim Sabbatgebot im Alten Testament, da wird sogar gesagt, dass das Vieh am Sabbat ruhen soll. Nicht nur der Mensch, auch das Vieh. Also wir haben da einige, oder aus dem Neuen Testament kennen wir ja das Zitat des Alten, du sollst den Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Manche haben sich gedacht, okay, den Ochsen lasse ich für mich arbeiten. Da war ja ursprünglich wirklich das Tier mit gemeint, nicht der Älteste wie im Neuen Testament. Und dann hat die gesagt, ich lasse den Ochsen für mich arbeiten, aber der bekommt nichts zu fressen. Und da wurde schon gesagt, nein, so geht das nicht, sondern wenn du das Tier arbeiten lässt, dann sollst du das noch ordentlich behandeln. Du sollst es nicht schlagen, du sollst es nicht verhungern lassen, sondern sorg ordentlich für deine Tiere. Und dann darfst du es auch nutzen. Du darfst es auch schlachten. Wir haben in der Bibel keinen Vegetarismus, der gefordert wird. Im Paradies schon, aber später nicht mehr. Sondern auch das nur in Maßen. Und das, glaube ich, sollten wir deutlich vor Augen haben. Nehme ich hier mal eine Stelle noch aus dem Alten Testament, um dann zu verdeutlichen, wie ja auch indirekt ökologische Aspekte da erwähnt werden. Zum Beispiel im 3. Mose, Kapitel 11. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach zu ihnen, redet zu den Kindern Israels und sprecht, das sind die Tiere, die ihr essen dürft von all den Tieren auf Erden. Alles, was gespaltene Klauen hat und Wiederkäut unter den Tieren, dürft ihr essen. Da geht es noch ein bisschen weiter, ich überspringe mal ein bisschen. Dann steht hier, Schwein darf dann eben nicht gegessen werden. Diese Tiere dürft ihr essen von all dem, was im Wasser lebt. Alles, was Flossen und Schuppen und Wasser hat und Meer und so weiter und so weiter. Einige kennen das sicherlich. Das sind die Speisegebote, die dem Volk Israel im Alten Testament gegeben worden sind. Da hat ein Professor Hüttermann, Professor für Waldwirtschaft in Göttingen, hatte da vor, was weiß ich, 10 Jahren, 15 Jahren ein Buch geschrieben. Ich habe es gelesen, fand ich wirklich interessant zu lesen, dass er das Ganze durchgegangen ist und dann an vielen Stellen festgestellt hat, dass neben den allgemeinen Geboten, die Gott gibt, durchaus auch ein ökologischer Sinn dahinter stehen könnte. Also beispielsweise hat er dann gesagt, ja, das ist ja so, gerade die Tiere, die dasselbe fressen, was auch der Mensch isst, die wurden zur Nahrung verboten, was ökologisch äußerst sinnvoll ist. Denn eine Kuh, die Gras frisst, das kann der Mensch ja nicht verarbeiten, das, was die Schafe fressen, auch nicht. Also wenn man irgendwo im judäischen Bergland ist, da sollen ruhig die Schafe fressen, denn die fressen das, was kein Mensch essen kann, und dann kann der Mensch hinterher das Tier nutzen. Hingegen das, was der Mensch isst, das sollte nicht verfüttert werden an Tiere. Und dass dann Tiere genannt worden sind, die eben auch das verwerten können. Oder bei den Wassertieren fällt auf, dass zum Beispiel Frösche nicht erlaubt sind zu essen. Jetzt würden einige sagen, naja, ich bin ja auch kein Franzose, nicht? Also ich will ja gar keine Frösche essen, sie sind so glitschig. Aber gut, wenn man Hunger hat, nicht, dann vielleicht auch die Frösche. Und dann hat er gesagt, einige der Tiere, die da genannt werden, unter anderem die Frösche, die waren nämlich ganz wichtig, denn wo lebten in Israel Frösche? In der Hule-Ebene und dann eben am Meer, in der Sharon-Ebene. Und das waren Ebenen, die sehr sumpfig waren, wo dann sehr viele Mücken waren, auch Malaria-Mücken. Und als die Juden wieder nach Israel gekommen sind, sind ja auch viele Juden gestorben, dann, weil da viel Malaria war. Aber diese Mücken werden ja gerade reduziert durch Frösche und so etwas. Das heißt, wenn der Mensch die Frösche isst, dann kommen die Mücken und dann stirbt er an den Mücken. Ist doch viel sinnvoller. Du lässt die Tiere da und die machen ein natürliches Gleichgewicht auch der Mückenplage. Oder es wird gesagt, keine Raubvögel. Da wurde gesagt, ja genau, das war in Israel auch ein Problem. Man hatte keine effektive Möglichkeit, gegen Ratten und Mäuse vorzugehen, die das Getreide fraßen. Aber was tun die Raubvögel? Ja, die fressen genau das. Wenn wir die Raubvögel aber alle abschießen, ja, dann kommt dann eben automatisch eine Ratten- und eine Mäuseplage. Also dann geht er das im Einzelnen durch und kommt zum Teil auf richtig interessante Schlussfolgerungen und sagt, das, was Gott da gefordert hat, macht für die Situation in Israel ziemlich viel Sinn. Das ist sinnvoll, wenn man die Natur nicht zerstören will. Eine Sache, die wir mehrfach im Alten Testament finden, ist, wenn du gegen Feinde kämpfst, dann sollst du nicht deren Bäume abhacken, sondern selbst bei den Feinden sollst du die Bäume stehen lassen. Wir wissen heute, dass das äußerst sinnvoll ist aus Nächstenliebe, aber eben auch aus ökologischen Gründen. Weil in dem warmen Klima Israels, wenn man die Bäume abhackt, häufig das ganze Gegend herum, also es vertrocknet. Weil die Bäume ziehen nämlich das Grundwasser nach oben, dass andere Pflanzen leben könnten. Sie können das sehen in weiten Gebieten Griechenlands. Da hat man etwa auch zur Zeit des Alten Testaments flächendeckend die Hügel abgeholzt, weil man die brauchte für Schiffbau. Die Griechen wollten große Schiffe bauen und das Mittelmeer zu beherrschen. Das ist bis heute noch kaputt. Also ökologische Katastrophen gab es auch schon vor 2000 Jahren. Und Griechenland leidet bis heute darunter. Und hier, das, was bei den Griechen und bei den Babyloniern üblich gewesen war, den Feinden alle Bäume abzuholzen, weil man wusste, dass man über Jahrzehnte das Land platt gemacht hat, war den Juden verboten. Hier war der Erhalten der Lebensgrundlage selbst der Feinde wichtiger als der Sieg. Und da merken wir, oh, das ist doch auch eine interessante Position, die wir da finden. Trotz all dieser Einschränkungen müssen wir allerdings auch sagen, und das finden wir im Neuen Testament, im Römerbrief, ist das so, dass die Welt, in der wir leben, ob wir das hier jetzt wollen oder nicht, dass die leidet an dem Sündenfall. Ich lese das hier mal vor, Römer Kapitel 8 und zwar ab Vers 20. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit, zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit den Wehen liegt, und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Also hier im Römerbrief beschreibt Paulus die Natur, sagt deutlich auch, sie ist von Gott, macht aber auch deutlich, die Natur und Schöpfung, in der wir leben, ist eine von der Sünde gekennzeichnete Natur. Die Sünde, die der Mensch verursacht. Wir lesen das ja auch schon, dass im Paradies einmal, was Gott geschaffen hatte, dass es da kein Tod gab, dass da die Tiere sich auch nicht umgebracht haben. Das ist ja der ursprüngliche Zustand, den Gott gedacht hatte, wo es um die Schöpfung geht. Und dadurch, dass der Mensch sich von Gott abgekehrt hatte, dadurch kam diese ganze Flut von Elend. Dadurch kam der Tod, die Krankheit und dadurch kommen auch zahlreiche ökologische Katastrophen, die der Mensch durch seine ganze Geschichte hinweg immer wieder ausgelöst hat. Ich sage ja, in Griechenland vor 2000 Jahren Verödung ganzer Berge, weil man sie einfach abgeholzt hat wegen kurzfristigen Erfolgs. Und das geht in der Gegenwart leider so weiter. Wir sehen auch, dass die ganze Schöpfung hofft darauf, dass es eine Veränderung gibt. Was die Bibel uns allerdings auch deutlich macht, ist, wir als Menschen sollen das Beste daraus tun, was wir können. Aber wir werden nicht die Welt retten können, weder geistlich noch materiell. Wir sollen deshalb auch nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, ist halt so, sondern tun, was wir tun können. Das heißt, Menschen auf Jesus Christus aufmerksam machen, dass sie ihn kennenlernen und merken, dass sie ihr Leben verändert bekommen, dass die grundsätzlichen Lebensfragen beantwortet werden, aber natürlich auch da, wo wir es können, dazu beitragen, dass die Schöpfung Gottes nicht einfach willkürlich zerstört wird, sondern dass sie möglichst erhalten bleibt, auch für eine nächste Generation. Dabei sollten wir allerdings auch daran denken, an die Botschaft der Nächstenliebe. Da sagt doch schon Johannes dem Täufer, sagt, als die Menschen ihn fragen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der ein Hemd hat. Oder Jesus sagt doch auch, da wo das letzte Gericht kommt, dass manche, die werden dann vor dem Thron Gottes stehen, und dann wird Gott sagen, so, du hast die Armen gespeist und du hast den Obdachlosen zur Kleidung gegeben. Das sind Dinge, die uns darauf hinweisen, wir sollen nicht einfach egoistisch leben. Das ist ja auch eine ganz wichtige ökologische Frage. Ich habe ja darauf hingewiesen, was ist mit den 1,3 Milliarden Indern? Dürfen die gar nichts haben, damit wir im Luxus leben? Da würde ja Jesus oder Johannes der Täufer eindeutig sagen, nee, so einfach geht das ja nicht. Wir sollten weder einfach auf Kosten der Zukunft leben, noch heute auf Kosten von Menschen, die irgendwo leiden oder denen es schlecht geht. Ja, es kann durchaus bedeuten, dass wir Einschnitte machen müssen, dass wir etwas vorsichtiger mit der Nutzung der Natur umgehen müssen, auch aus Liebe zu den Menschen, die sonst darunter leiden oder die jetzt schon generell viel weniger haben, als wir das haben. Ist allerdings eine freiwillige Entscheidung. Das ist kein gesetzlicher oder moralischer Druck, sondern wir entscheiden, das zu tun aus Liebe zu anderen Menschen. Aber wir sehen hier auch, der am Ende eingreifen muss, ist Gott. Unsere Möglichkeiten überschreitet das. Und das sagen auch Berechnungen zur Klimaerwärmung. Ich habe ja gesagt, sie ist nicht aufzuhalten, höchstens etwas zu dämpfen. Das ist ja das Optimum, was man dabei erreichen will. Und dann lesen wir am Ende der Offenbarung, dass Gott, wenn er sein Reich aufrichten will, dass es dann eine Welt sein wird, in der all das, was der Mensch bisher kaputt gemacht hat, von Gott wieder geheilt wird. Und wenn es dann dazu kommt, dass der ein oder andere aufgrund der Daten schwieriger ökologischer Entwicklungen in Depression fällt, dann glaube ich, ist etwas ganz anderes noch wichtig vor Augen zu haben. Also ohne Leichtfertigkeit. Aber wir lesen in Matthäus 6, Matthäus 6 ab Vers 25. Darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht der Leib mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Das Ganze geht ja noch ein ganzes Stückchen weiter, aber eine der ganz beeindruckenden Abschnitte aus der Bergpredigt Jesu, die uns deutlich machen, dass wir nicht bei der Frage der Klima in diese Depression hineinfallen sollten, die manche Leute bekommen. Die jetzt nur noch, weil sie jeden Tag konfrontiert werden mit ökologischen Problemen der Klimaerwärmung, den Kopf in den Sand stecken, nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll und all den Blick für das verlieren, was Gott ihnen auch geschenkt hat in ihrem Alltag. Sondern dass wir in Dankbarkeit auch die Geschenke Gottes genießen und annehmen, dass wir nicht nur mit einem pessimistischen Blick durch unser Leben laufen, weil der so eingeengt wird, wir so einen Tunnelblick dafür bekommen, nur noch für diese Probleme, sondern dass wir Probleme sehen, versuchen unseren Teil dazu beizutragen, ohne jetzt die Illusion zu haben, wir würden da die ganze Welt retten, denn sonst ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Für viele, die heute dabei sind und denken, weil sie ihr Elektroauto kaufen und weil sie etwas weniger fliegen, würde die Welt gerettet sein, da ist die Enttäuschung garantiert. Es wird die Enttäuschung geben, weil da eben etwas vor Augen gemalt wird, was so gar nicht stattfinden kann. Sondern, dass wir realistisch an diese Situation rangehen, unsere Verantwortung sehen, die Gott uns gegeben hat. Ihr dürft die Welt bebauen und bewahren. Dass wir aber auch aufpassen, dass diese Sorge um die Umwelt uns nicht niederdrückt. Im Römer Kapitel 1 wird uns auch nochmal deutlich gesagt, wir müssen nämlich aufpassen, wenn wir die Welt anschauen, die Schöpfung anschauen, gerade Menschen, die Gott nicht kennen, die kommen dazu, dass sie plötzlich die Schöpfung anbeten statt des Schöpfers. Und das ist ja auch eine wichtige Sache, wo uns gesagt wird, das wird in die Irre führen. Denn die Schöpfung an sich ist nicht das Heilige ist Gott, der dahinter steht. Gott, der das konstruiert hat, Gott, der es in seiner Hand hält, Gott, der trotz all unseres falschen Verhaltens die Welt bisher erhalten hat. Was ja auch ein Wunder ist, wo wir Gott Danke dafür sagen können. Der so stabile ökologische Systeme gebaut hat, dass sie all diese Belastung der vielen Menschen und der vielen Industrie überhaupt verträgt und abliefert, ist ja fast ein Wunder. Dafür können wir Gott danken. Also, dass wir bei all den negativen Botschaften auch das Positive sehen, was Gott macht, uns noch freuen können an den zwitschernden Vögeln und an dem Sonnenschein, nicht nur den Gedanken, morgen wird alles untergehen, es kommt die Apokalypse, sondern dieses Vertrauen auf Gott haben, nicht in Faulheit, aber das tun, was wir tun können, ohne uns in Depression jagen zu lassen oder ohne in panische Kurzschlusshandlungen zu verfallen, sondern eine langfristige Perspektive zu verfolgen, soweit wir Verantwortung tragen. Denn wir sind ja nicht alle Bundeskanzler, deshalb manche Entscheidungen können wir gar nicht treffen, aber wir können in unserem kleinen Umfeld etwas machen. Und ganz positive Beispiele finde ich bei dem Toni Rinaldo. Ich weiß nicht, ob Sie den mal gehört haben. Der hatte vor 2 Jahren, also 2018, den alternativen Nobelpreis bekommen. Ist ein Christ aus Australien, der als junger Mann in den 70er Jahren in den Niger nach Afrika gereist ist, wo es Hungersnöte gab. Und dann die Frage, wie kann man den Leuten helfen? Und dann kam er, so sagt er, also Gott habe ihm das gezeigt irgendwie. Da kam er dann zu einer ganz neuen Methode, und zwar abgestorbene Pflanzen, die schon da sind, zu bewässern und zu beschneiden. Und heute sagen Meteorologen, das sei die stärkste Veränderung, die es in der Ökologie Afrikas gegeben habe in den letzten 30 Jahren. Es gibt heute Millionen von Quadratkilometern, die in Afrika wieder fruchtbar geworden sind. Weil durch diese neue Methode plötzlich, wo die Bäume wachsen, kann er ganz genau berechnen, plötzlich entsteht auch, darunter ist Landwirtschaft leichter möglich, ohne direkte Sonneneinstrahlung, Tiere lassen sich wieder nieder. In weiten Gebieten, wo die Menschen schon ihre Heimat verlassen haben, weil es nichts mehr zu essen gab, können sie da bleiben. Und der Mann macht es eben so bis heute, dass wenn er solche Projekte vorstellt, dass er die Leute dafür gewinnt, mit ganz einfachen Mitteln vor Ort, ohne Millionen von der UNO oder so, und dass er gleichzeitig den Leuten das Evangelium verkündigt. Und zwar, weil er jetzt nicht nur so auf diese Modewelle, eben die es da manchmal gibt, so jetzt müssen wir das und das machen, sondern konkret andere Projekte entwirft. Und manchmal denke ich mir, das ist doch auch etwas Tolles, als wenn da Christen stehen, die eindeutig sich zu Jesus Christus stellen, die das auch den Menschen dort sagen, die häufig leiden an ökologischen Katastrophen und ihnen ganz praktisch helfen können, ohne riesigen Aufwand, der dahinter steht, ohne große große politische, ideologische Sache. Und vielleicht sind manche solche Sachen ja auch für uns eine Herausforderung zu sehen, wo wir Menschen ganz praktisch helfen können, nicht nur mit irgendeiner Ideologie, sondern wo es den Leuten vor Ort eine Hilfe ist und Veränderung da ist und wo Gott uns auch gebrauchen kann für solche Sachen. Damit mache ich mal einen Punkt für heute Abend. Ich hoffe, es sind einige Punkte deutlich geworden. Ja, Klimaerwärmung ist ein Problem. Zweitens, es gibt allerdings auch Zweifel an Glaubwürdigkeit von manchen Akteuren, weil sie nicht wirklich so leben, wie sie reden oder weil sie das, was sie sagen, nicht wirklich gut durchdacht haben, weil die Konsequenzen davon vollkommen offen oder manchmal sogar negativ sind, ohne dass jemand genau darauf Bezug nimmt. Dann sollten wir aber trotzdem uns auch einstellen darauf, dass möglicherweise das Klima wärmer wird. Wir sollten auch ehrlich die positiven und die negativen Aspekte beide berücksichtigen. Wir können nicht einfach uns nur auf das Negative konzentrieren und vergessen die Gebiete, wo plötzlich Landwirtschaft möglich ist, wie in Afrika oder eben in Sibirien oder in Kanada. Sondern wenn man ehrlich etwas beurteilt, sollte man beides miteinander vergleichen. Vor allem aber sollten wir als Christen den Blick darauf haben, dass Gott uns diese Welt anvertraut hat. Wir dürfen sie nutzen, wir sollen sie aber als Nutznießer nicht zerstören, weil sie Gott gehört und wir sie ihm zurückgeben sollten. Wir sehen, dass diese Welt zerstört ist, weil der Mensch sündig ist und sich von Gott abgekehrt hat. Wir sollten sehen, dass wir den Menschen sowohl das Evangelium bringen, weil das brauchen sie ganz dringend, aber dass wir auch durch Akte der Nächstenliebe Menschen helfen, die an Folge von Klima, Ökologie oder sonst etwas leiden, ganz praktisch, die dort Hilfe brauchen, um sie zu unterstützen, wie bei diesem Toni Ronaldo zum Beispiel, der das macht. Darüber hinaus ist es aber ganz wichtig, dass wir diese weitere Perspektive haben, nicht in einer Depression stecken bleiben oder in einem Lass die da oben machen, es ist alles ja so fürchterlich, sondern dass wir auch da sagen, wir vertrauen Gott, und zwar nicht blind, sondern wir vertrauen Gott, weil er ist der Herr dieser Welt und er weiß am besten, was dran ist, und dass wir nicht in Sorgen versinken, sondern wenn uns diese ökologischen Probleme Sorgen machen, dass wir sie auch bei Jesus abladen. Dass wir eben dann kommen und sagen, so wie Petrus in seinem ersten Brief sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Nicht Williges, wir tun nichts, wir tun, was wir tun können, aber dann merken wir sind an einer Grenze. Viele, gerade junge Leute, fühlen sich ja auch deshalb vollkommen überfordert, weil ihnen wird gesagt, die Welt geht unter, du kannst nichts tun. Deshalb manche dann gehen nicht mehr zur Schule, was weiß ich, und sagen, die ganze Welt geht unter. Aber sie haben keine Perspektive. Und hier, glaube ich, kann Jesus gerade die Perspektive geben, tu, was dir möglich ist, vermeide, was dir möglich ist, aber dann leg deine Sorgen bei Jesus ab, dass sie dir nicht über den Kopf wachsen, dich kaputt machen oder du gar in Klimadepression dein ganzes Leben vor die Wand fährst. Das ist ganz bestimmt keine Lösung, sondern dann zu sehen, Jesus kann da helfen, sowohl mit den Sorgen als auch mit den Klimaproblemen. Wir machen unseren Teil und Gott macht seinen Teil. Amen.